Sie hören SBS Radio.
Ein Herbstmorgen hier am Meer in Lohn an der Great Ocean Road im Bundesstaat Victoria. Himmel leicht bedeckt, die Sonne scheint hin und wieder durch, das Meer tiefblau, hohe Wellen, viele Autos, viele Leute, die da rumgehen. Und ich warte jetzt auf die Künstler, mit denen ich ausgemacht hatte, dass wir uns hier treffen heute und die mir ein bisschen erzählen über die Skulpturen, die sie hier errichten für die Ausstellung, die 2 Wochen lang dauern soll bis zum 2. April. Ah, jetzt habe ich sie entdeckt. Da vorne steht sie, Miranda. Hello, Miranda.
How are you?
I'm good, how are you?
Very well, very well.
What's your position? What's
your job? I'm the publicist for the Lawn Sculpture Biennale.
Okay, so you're the right person.
Yes.
But where are the artists?
Oh, no, they're all down here. There's thousands of them all running around putting their works together.
So. Oh, so we go to their work.
Oh, yes.
Fantastic.
Let's go for a walk.
Okay, good, let's go for a walk. So, wir sind jetzt ein paar Minuten an der Beach entlang gegangen und kommen hier zur ersten Skulptur. Sieht aus wie ein Vorgarten, ein Stadtvorgarten. Und die Künstlerin heißt Tanja Bier. Sie ist Österreicherin und wir finden gleich heraus, ob sie Deutsch spricht. Hallo Tanja.
Hallo.
Du sprichst Deutsch?
Ja, natürlich. Ah,
wunderbar. Das ist deine Skulptur hier?
Ja, und Ashley Hughes, die da hinten ist, hat auch mitgeholfen und mit mir zusammengearbeitet.
Also du bist Österreicherin, Australierin auch?
Genau, ich bin in Graz geboren und in Australien aufgewachsen, aber dann habe ich in Graz wieder studiert. Bühnengestaltung habe ich studiert und jetzt mache ich... so Installationen mit Ökologie und Kunst zusammen.
Ja. Also das Thema von dieser Skulpturenausstellung ist ja Land Art oder Landfall. In diesem, das geht hier um die Verbindung von
Natur und Kunst und unsere Verbindungen mit der Natur und wie man als Künstler das übersetzt und Inspiration dadurch findet. Ja.
Es ist ein bisschen schwierig, Kunstgegenstände im Radio zu beschreiben. Darf ich mal ganz frech sein? Mein allererster Eindruck, ich habe nur ganz kurz geguckt.
Ja.
Hier sind ganz viele Pflanzen in Kisten. Sieht für mich aus wie eine Gärtnerei. Was ist denn Ihre Skulptur hier oder
so,
Ihre Performance?
Ja, genau. Es ist, wie sagt man auf Deutsch, an immersive experience, wo man mittendrin ist. Man sieht es nicht so von weit aus. Man muss da hinkommen und eigentlich ein bisschen Zeit nehmen, die Pflanzen zu riechen und zu kosten. Wir haben sehr viele Minzen und verschiedene Gewürze und Salate. Und man kann wirklich die Bühne essen. Und das hat mich am Anfang inspiriert, ganz am Anfang, wo ich mir gedacht habe, könnte man Ökologie und Bühnengestaltung zusammen verbinden, damit man dann, oder könnte man die Bühne essen,
okay.
Sozusagen, ja.
Es sieht ja aus wie eine Bühne, also eine kleine Bühne ist hier, umrandet von diesen Kisten. Ein Gartenzaun, ein unüblicher Gartenzaun und dahinter Tische, Stühle, sowas wie ein Wohnzimmer oder ein...
Genau, so, ich weiß nicht, auf Englisch heißt das Green Room.
Yes.
Das ist hinten der Bühne, das wo die Künstler sind, bevor sie dann auf die Bühne gehen. Und wir haben diese Green Room ganz wirklich genommen und haben gesagt, okay, es ist ein Green Room, aber auch ein Green Room für die Künstler. Und hier sind die Skulpturen, die sind Pflanzskulpturen, die heißen Kokedama. Das ist jetzt eine japanische Artform, und wo man eine Pflanze mit String zusammen verbindet.
Also die Pflanze, die Wurzeln, die sind dann innerhalb von diesem Wollengeknäuel, kann man sagen. Ja? Oder ist hier noch Erde drin?
Ja, Erde und Moss. Ist Moss.
Moos. Moos.
Ja, great. Und da haben wir eigentlich die australischen Pflanzen. Wir nennen das eigentlich VIP Area für very important plants. Das sind unsere australischen Pflanzen für Biodiversity, ganz wichtig.
Also ich muss sagen, diese Pflanzen, die sind auf Stühlen und statt dass es ein Polster hier auf der Sitzfläche ist, ist hier eine Blumenkiste mit diesen Pflanzen drin. Also hinsetzen kann man sich nicht.
Ja, man kann, zusammen mit den Pflanzen ein Gespräch halten, wenn man will.
Okay.
Ein bisschen tratschen.
Ja. Ja. Machst du das? Mit Pflanzen sprechen?
Ja, das, natürlich. Das ist, also wenn man hier sitzt, hat man eine...
Ich setze dich mal hin, ja.
Ja, ist es ganz, ganz gemütlich.
Natürlich. Also ich möchte jetzt eine Konversation haben, sagen wir mal, mit, was ist das, ein Lorbeer?
Eine australische Pflanze.
Eine australische Pflanze.
Ja.
Heißt das, ich muss mit der Pflanze australisch sprechen oder kann ich auch Deutsch sprechen?
Ich verstehe alle Sprachen, ja? Das ist kein Problem. Man muss auch gar nicht irgendwas sagen, man kann einfach mit zusammensitzen.
Aha, also keinen Sinn, wenn ich jetzt das Mikrofon hinhalte.
Ja, könnte man probieren.
Probieren wir schnell, ja? Okay. Also, hallo Pflanze Acmena Smithy. Smithy, wie geht es dir? Ja, also alles, was wir hören, ist der Generator, der daneben Lärm macht. Wir kennen es ja bei Menschen, wenn viele Menschen aufeinander sitzen, dann gibt es Spannungen. Wie ist es mit den Pflanzen? Hier sind doch mindestens, ich schätze jetzt mal 100, wenn nicht sogar mehr Pflanzen auf engstem Raum.
Ja.
Das gibt keine Konflikte?
Ja, noch nicht. Werden wir sehen. Ja, könnte sein. Sie sind jetzt zusammen für 3 Wochen und wir werden sehen, ob irgendwas passiert.
Okay.
Oder ob irgendwelche andere Viecher kommen. Das wissen wir auch nicht jetzt im Park. Ob das ein Problem wird, wissen wir auch nicht.
Tanja, ich wünsche viel Erfolg für die nächsten paar Wochen und ich hoffe, dass noch Pflanzen übrig werden bleiben.
Ja, ich auch.
Wenn die Leute hier vielleicht mal probieren, hier und da ein Blatt abreißen.
Ja, natürlich, ja. Ich hoffe auch.
Eine ganz andere Frage, jetzt weg von dieser Ausstellung hier. Sie sind Künstlerin hier in Australien.
Ja.
Waren Sie das auch in Österreich?
Ich war Bühnenbildnerin.
Ja.
Ja, also Künstlerin bin ich später bekommen eigentlich.
Mhm.
Ich habe für die Bühne Kostüme und für Theater. 20 Jahre habe ich im Theater gearbeitet und jetzt bin ich aus dem Theater herausgekommen sozusagen.
Mhm.
Ist
ein steiniger Weg hier in Australien?
Steiniger Weg.
Ja. Ein pflanzlicher Weg.
Pflanzlicher Weg, ja. Also für mich ist es wichtig, Natur und Kunst zusammen verbinden. Und das tut mir eigentlich ein bisschen schwer, im Theater zu tun, jetzt im Moment. Ja.
Also nochmals alles Gute und viel Erfolg. Besten
Dankeschön.
Dank, Tanja Bier.
Dankeschön.
I know it's called Biennale, but I wasn't aware that there is every 2 years there's a sculpture exhibition here in Lawn. Has it been around for a long time, Miranda?
Yes, it has. This is actually the sixth iteration.
As I said before, the theme is landfall, or it's sort of goes in direction land art.
Yeah. All making works addressing that theme of landfall, so a lot of them are about the climate and caring for the environment. And a lot of artists feel very strongly about that.
Shall we continue?
Yes.
Good. So, wir sind jetzt noch eine Weile am Strand entlang gegangen, durch den Wald. Und hier sitzt Claudia Tschessling. Hallo, Claudia.
Hallo.
Hallo. Neben dir sitzt auch
Milovan Stilmarković.
Ja, hallo Milovan.
Hallo.
Du sprichst auch Deutsch.
Ja.
Also du bist aus Serbien.
Ja, genau.
Und Claudia, du bist aus München. Aber du lebst auch hier in Australien.
In Australien und Berlin. Also Berlin seit 94 und seit 99 gehe ich hin und her. Also zwischen Canberra, Berlin, dann Melbourne, Berlin. Jetzt wieder Canberra, Berlin. Punkt, Punkt, Punkt.
Ein Schicksal, das viele erleben hier in Australien, die ihr Heimatland verlassen haben und zwei Seelen in der Brust schlagen haben. Wie gehst du damit um?
Von Jahr zu Jahr. Also ich freue mich, dass es so lange geklappt hat und ich denke, es wird auch noch weiter klappen. Stück für Stück.
Und wie ist es mit dir? Also gehst du gerne nach Deutschland und wenn du in Deutschland bist, kommst du gerne nach Australien oder wie ist das?
Also in Australien habe ich meine Karriere angefangen. Also ich hatte zwei Stipendien, ein DAD-Stipendium nach Canberra und dann ein Austauschstipendium davor und habe dann ein Atelier gemietet, mich etabliert, erste Ausstellungen, erste Preise, erste Stipendien und insofern möchte ich Australien also nicht aus meinem nicht verlieren, ne? Weil ich habe hier, es hat meine Arbeit sehr informiert, beeinflusst und ist sehr wichtig für mich, also für meine Karriere, für meine Arbeit. Aber es ist natürlich kompliziert, weil ich nicht Citizen bin. Da muss man immer eben kämpfen, dass man bleiben darf, dass man wiederkommen darf.
Die Logistik scheint mir da eine große Herausforderung zu sein. Also du nimmst ja deine Materialien nicht mit im Koffer, sondern du musst ja das an Ort organisieren.
Ja.
Wie funktioniert das?
Also ich hatte lange ein Atelier in Australien, also und habe das dann 2013 von der Mornington Peninsula nach Canberra wieder verlegt, wo ich jetzt an der Uni eben mein Atelier habe, an der Australian National University, wo ich gerade meine Doktorarbeit in Studio-Based Visual Arts abschließe. Und das hat das Ganze auch sehr einfach gemacht. Aber jetzt kommt eben wieder eine Umorientierung, irgendwo ein neues Atelier zu finden. Und da sind wir gerade dran, so ein bisschen.
Okay. Ja. Aber jetzt die nächsten 3 Wochen sind 3 glückliche Wochen, hoffe ich.
Ja, oder? Bestimmt. Ja? Also wir haben jetzt okay. Die Arbeit fertig seit heute früh. Und
gut, du sagst wir, das heißt, du arbeitest zusammen mit Milovan.
Ja,
also, und ihr zwei seid so die Hauptattraktion dieser Ausstellung. Ist das richtig?
Echt?
Oh. Das wissen wir nicht.
Oder? Die bescheidenen Künstler. Also es wird so dargestellt im Programmheft, ja. Dass sie so quasi...
Vielleicht, weil Milovan hat schon zweimal auf der Venedig-Biennale ausgestellt und Istanbul, San Paolo. Vielleicht deswegen?
Meinst du? Ich hoffe, dass das wegen Arbeit ist, nicht wegen meiner
Vita.
Meine Vita.
Wir sitzen jetzt hier, ein ganz romantischer Ort, am Eingang von Lorenz, eine Fußgängerbrücke, die hier über diesen Fluss führt und das ist auch eine Installation, diese bunten
ja, genau.
Segel. Ist das ein Teil von, das ist nicht von eurer, nein, das
nein,
ist eine andere.
Ist auch sehr farbig, aber nicht von uns.
Und dann gucken wir nach rechts und da sehe ich bunte, von hier aus der Ferne, bunte Stangen, sage ich jetzt mal, mit aufblasbaren Rettungsbäuen davor. Das ist also meine ganz, ganz...
Das sind als Zement.
Ah, okay.
Zementobjekte, Kapseln und dahinter, das ist ein Barcode. Also der leuchtet nachts.
Es ist immer gut, wenn man den Experten oder die Expertin vor Ort hat, die einem erklären kann, was das Ganze bedeutet. Jetzt, da du sagst Barcode, ändert das die Ansicht von diesem Objekt sehr stark, weil ich sehe jetzt einen Barcode. Normalerweise Barcodes sind ja schwarz-weiß.
Ja.
Deshalb, ich habe die Entschuldigung hier.
Genau, normalerweise Barcodes sind schwarz-weiß und sind die eigentlich Bezeichner des Produkts. Oder die geben alle Informationen, wenn es um ein Produkt geht. Und habe hier eine große, normalerweise Barcode sind sehr klein, ein Produkt. Aber jetzt habe ich hier einen riesigen Barcode gemacht. Eigentlich der Barcode ist sozusagen wie vom Himmel gefallen.
Ne? Steckt
weil,
in der Erde.
Weil der ist umgekehrt. Die Nummern sollen oben sein. Ne? Weil bei jeder Barcode-Nummer sind unten und dann kommt oben die Streifen. Und die Streifen habe ich so in ein Spektrum, statt schwarz-weiß, in ein Spektrum gemacht, so ein Regenbogen-Lichtspektrum, weil eben das ist so wie von Himmel gefallen. Und der ist 3 Meter hoch, mal 5 Meter breit. Und der Inhalt, der kodierte Ding, Inhalt des Barcodes ist Stars and Sky.
Das
ist ein Teil, das ist kodiert durch eine Software. Und dann ist so, aus diesem Text und noch ein paar Informationen, ist dieser Barcode entstanden.
Und dann haben wir auf jedem Barcode, aus jedem einzelnen Strich, sind da noch Sonnenkollektoren, ist
genau.
Richtig?
Ja.
Wozu sind die da?
Abends, ab 19 Uhr, denke ich, so ungefähr, fängt dann das zu leuchten.
Und was ich dachte, wären aufblasbare Rettungsbojen, das sind aber das sind Zementkapseln, bunte Kapseln. Was haben die für einen Sinn?
Jede Kapsel hat Namen von dem Tier, das ins All geschossen wurde für
Tobacco, die sind gefallen und sie waren früher abgeschossen.
Ja, so die beiden Linken heißen Albert I und Albert II. Das waren US-amerikanische Äffchen, die 1949 ins All geschossen wurden. Und links, das ist Gladys und Esmeralda. Das waren zwei Spinnen, die erst 2011 ins All geschossen wurden. Und also die Idee mit den Kapseln ist, das sind Körper. Ne? Also die haben jetzt keine Beine, keine Augen, also nichts wirklich so Erzählerisches, aber es sind Körper. Und es ist auch eine Metaphor für uns Menschen. Also weil wir sind auch Körper, wir sehen alle irgendwie gleich aus und dann sind wir ein bisschen individuell, das ist so, wie das angemalt ist. Und die treiben auch so jetzt ohne Sinne, also ohne Augen oder Nase oder irgendwas zu haben, treiben die so in der Raumarbeit. Und für mich ist das auch so ein Symbol für uns Menschen, also weil wir sind ja auch nicht unbedingt in charge. Wir treiben so dahin im Leben und wissen nicht, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Wir denken immer, wir sind in charge, aber an sich wissen wir ja gar nicht so viel.
Ich möchte mal kurz den Ort nochmals beschreiben, an dem wir jetzt hier sind. Also wir sitzen auf einer Parkbank, gucken auf die Skulptur ungefähr 5 Meter von uns entfernt. Und der Hintergrund ist spektakulär. Also es ist eine Flussmündung, auf der rechten Seite das Meer, riesige Wellen. Und hinter der Skulptur eine kleine Gruppe von Möwen. Spielt das eine Rolle, wie der Hintergrund? Da wechselt sich ja ständig der Hintergrund, das auch mit dem Tageslicht oder auch wenn jetzt da irgendwelche Tiere da hinten rumflattern oder Menschen rumgehen. Hat das einen Einfluss auf das Kunstwerk oder
nicht? Ja, also wir haben das auch so geplant, dass also möglichst das Meer oder Wasser zu sehen ist durch die Arbeit durch.
Oder reflektiert.
Ja, und dann Milovan war ganz wichtig, dass die Barcode-Streifen so weit voneinander entfernt sind, dass man auch durchlaufen kann. Also dass das Ganze so eine Art Vor- und Zurückspiel mit der Natur wird.
Auf alle Fälle eine Skulptur, die meiner Meinung nach für immer hier stehen dürfte, aber nach 2 Wochen wird sie wieder abgebaut. Ja.
Ja.
Wie empfindet man das, wenn das Kunstwerk plötzlich dann nicht mehr da ist? Nur noch Fotos sind.
Claudia hat viel mehr Erfahrungen damit, weil sie macht oft ihre Arbeit, temporäre Arbeit mit sogenannten Spatial Paintings. Ja? So Raumarbeit, Raummalerei.
Wände,
und die sind direkt auf Wände gemalt. Na, aber das kann sie erzählen. Und dann muss sie nach 3 Wochen Ausstellung, dann muss das alles überstreichen mit weißer Farbe oder so. Und das kann sie ein bisschen erklären, wie das ist.
Ja, also hier das Schöne an der Arbeit ist, dass wir die Teile behalten und also transportieren, verpacken, lagern. Ne?
Also, wenn sie nicht verkauft
werden. Ja, wenn sie nicht verkauft werden. Und aber mit den Spatial Paintings, die direkt auf die Wand gemalt sind, da ist das natürlich dann traurig. Also das mache ich auch nicht selber, weil das so destruktiv ist. Ne? Wenn dann die Arbeit, wo man wirklich, normalerweise dauert so ein Aufbau 10 bis 14 Tage und ist auch sehr detailliert geplant über Monate mit vielen Entwürfen. Und ja, das ist nicht schön, das zu übermalen. So, aber ich habe noch keine Methode gefunden, das die transportabel zu machen. Weil so auf die Wand zu malen ist schon sehr direkt und sehr pur auch. Da so den Raum zu verändern mit Farbe, ja, da habe ich noch keine Lösung gefunden.
Ich kann dich nur trösten damit, dass der Betrachter so ein Monument bleibt in Erinnerung und die Erinnerung kann man nicht löschen.
Wie
das
schön.
Bleibt, ja? Also, ich wünsche dir viel Glück mit dieser Ausstellung.
Vielen Dank.
Und ich mache jetzt noch ein Foto davon. Ja. Damit das auch uns alle noch in Erinnerung bleibt. Milovan, besten Dank.
Danke.
Und Claudia,
ja.
Allerliebsten Dank für das Gespräch.
Dir auch vielen Dank.
Vielen Dank für kommen hier. Schön.
Jetzt bin ich an einem Ort, mehr oder weniger sagen wir mal, in der Mitte von Lawn. Das ist hier eine große Parkanlage. Ein sehr prominenter Ort. Und an diesem prominenten Ort steht eine Künstlerin, Brigitte Heller, und sie ist Schweizerin. Und ich nehme mal an, dass sie auch Hochdeutsch spricht. Hallo, Brigitte.
Hallo.
Brigitte, du hast hier einen ganz, ganz tollen Ort für deine Skulptur, aber ich muss sagen, für deine Skulpturen, das sind 300 Stück an der Zahl. Ist es richtig?
Das stimmt, ja, ja. Man würde es gar nicht denken, weil es verschwindet ja ein bisschen in der Landschaft.
Versuche das mal kurz zu beschreiben. Das sind 300 Objekte, alle sehen mehr oder weniger gleich aus und in meinen Augen sind das wie Blumen, offene Blumen, Blüten, alles zusammengeschweißt aus Metall. Ja, hast du es richtig beschrieben?
Ja, ja, also ich mache das eigentlich nicht so bewusst als Blumen, es ist mehr abstrakt, aber ich sehe, dass die Leute das lesen als Blumen, weil es hat halt einen, so einen Stiel und dann oben hat es eine offene Form.
Und es sind 1, 2, 3, 4 Gruppen ein bisschen auseinander. Mhm. Und wenn wir ein bisschen zurücktreten, damit wir einen besseren Überblick haben, sind das in meinen Augen Blumengebilde am Strand. Warum sind das 4 Gruppen? Warum ist es nicht alles auf einem Haufen?
Ursprünglich hatte ich im Sinn, dass die Leute da durchlaufen. Aber ich habe dann ziemlich schnell bemerkt, dass viele Leute der nicht widerstehen können und dann diese Stämme da nehmen und wackeln und reißen und dass die Arbeit wahrscheinlich nicht so lange überleben würde. Also jetzt im Moment, wie es jetzt ist, die Leute können auf dem Weg zwischen der Arbeit durchlaufen.
Also ich muss sagen, es ist ja sehr viel Arbeit steckt da dahinter. Also schon einmal diese einzelnen Gebilde zusammenzuschweißen. Wie gesagt, 300 Stück an der Zahl. Ja. Wie lange hat das gedauert?
Das Schweißen war eigentlich das Kleinste. Also die größte Arbeit war, dass diese kleinen Schalen, die ich da oben drauf gemacht habe, die habe ich aus einer Metallplatte geschnitten und dann geschmiedet. Also mit dem heißen Feuer das Metall heiß gemacht und dann mit dem Hammer ausgehämmert eigentlich.
Und das hast du gemacht im Hochsommer, nehme ich mal an, vor dem heißen Ofen?
Ich habe es, glaube ich, so im September, Oktober angefangen. Und eigentlich hatte ich geplant, alles fertigzustellen, bevor es heiß wird, weil das haben wir natürlich auch überlegt, auch wegen der Feuergefahr und so. Aber dann hatte ich ziemliche Schmerzen in meinem Arm, weil das ist halt eine ziemlich wiederholende Bewegung und dann habe ich eine Pause gemacht und die letzten vielleicht 50 habe ich im Januar gemacht.
Nicht nur das, sondern das dann auch zu installieren, weil jeder einzelne Stab musste in den Boden gerammt werden und zwar so, dass es nicht umkippt oder einfach ist, das herauszuziehen. Wie hast du das gemacht?
Das hat mir ziemlich großes Kopfzerbrechen bereitet, weil ich wusste, dass hier der Boden ziemlich sandig ist und das heißt ja, dass das nicht wirklich gut greift mit dem Metall. Also zu Hause habe ich das ein bisschen getestet und ich habe das einfach reingehämmert und das hat sehr gut gehalten. So gut, dass ich das nicht mehr rausgebracht habe nach ein paar Monaten. Und dann hier habe ich das auch nur reingehämmert und halt ziemlich viel tief, also die wären eigentlich noch höher gewesen. Ich habe die so weit reingehämmert, dass die jetzt auch die meisten halten ziemlich gut.
Also ich habe vorhin gesehen, ein Mädchen hat sich da durchgezwängt durch diese Stäbe und das war ja deine Befürchtung auch, dass es nicht lange hält, wenn da die Leute durchgehen. Bist du denn hier jeden Tag jetzt in den nächsten 2 Wochen oder wie sieht das aus?
Nein, ich glaube, das ist einfach eine Tatsache von Kunst im öffentlichen Raum, dass man irgendwann das loslassen muss und man darf sich da nicht so große Sorgen machen. In der Regel, Kinder sind nicht das größte Problem. Ich habe eigentlich fast mehr Angst, dass Leute am Abend da von diesem Pub da oben betrunken hier runterkommen und dann diese Kunstwerke ausreißen und eventuell wegwerfen oder nach Hause nehmen.
Okay, aber es wird ja nachts bewacht, wie wir das hier. So ein ganz prominentes Schild steht hier, Warning, these premises are protected.
Ich hoffe es, ja.
Wie ist das, sind 41 Künstler und Künstlerinnen sind hier vertreten. Was hältst du davon, dass von diesen 41 Künstlern mindestens 5 Deutsch sprechen, also die deutsche Wurzeln haben oder also Schweizer, Österreicher, Deutsche. Was hältst du davon, dass die so stark vertreten sind?
Ich habe mir das ein bisschen überlegt. Ich habe das auch erst festgestellt, als ich den Katalog angeschaut habe. Aber vielleicht hat sogenannte Land Art oder Kunst, die sich irgendwie mit der Landschaft befasst, eine größere Tradition im deutschsprachigen Raum. Ich bin nicht ganz so sicher, aber ich könnte mir das vorstellen, weil ich habe schon... Also auch in der Schweiz mit Ausstellungen habe ich festgestellt, dass da ein ziemlich großer Bezug zur Natur besteht.
Das ist wahrscheinlich die schlimmste Frage, die man einer Künstlerin stellen kann. was willst du mit deiner Kunst sagen? Aber ich sage das jetzt, weil die Leute sehen das ja nicht und im Radio beschreiben, ist ja nie eine gute Idee. Also was willst du mit deinem Kunstobjekt oder mit deinem Kunstwerk sagen?
Also das Thema von dieser Ausstellung ist ja Landfall. Und irgendwie für mich habe ich dann automatisch gedacht, wie wir mit der Natur umgehen. Und in letzter Zeit, also schon seit längerem, hört man ja ganz viele Berichte, dass wir haben den Point of No Return schon überschritten und wir müssen uns drastisch ändern, sonst werden wir riesige Probleme haben in der Zukunft. Und ich habe für mich die Vision überlegt, was wäre, wenn jetzt plötzlich Bäume kaum mehr wachsen würden, wenn jetzt, oder die Bienen wären alle tot, wir hätten keine Pollination mehr, ich weiß das Wort jetzt gerade nicht. Und was würde passieren? Könnten wir die Natur irgendwie nachkreieren? Könnten wir künstliche Bäume, künstliche Pflanzen herstellen und uns damit umgeben? Könnten wir Freude daran finden? Also ist mir natürlich bewusst, dass es niemals dieselbe Funktion hat. Aber wir können trotzdem Freude daran finden, denke ich jetzt mal. Als ich die Arbeit aufgestellt habe, da sind ganz viele Leute zu mir gekommen und haben gesagt, wozu ist diese, was ist das, wozu ist das? Also die konnten das überhaupt nicht verstehen, was ich hier mache. Und wozu ist Kunst? Und ich fand das eine interessante Frage eigentlich. Also man hört ja, dass das Künstler nicht unbedingt gerne, weil dann denkt man, man hinterfragt seine eigene Tätigkeit dann. Aber ich fand es trotzdem interessant, dass Leute, die nicht immer sich in der Kunstwelt befinden, die fragen sich, also wieso investiert jemand Monate oder Wochen und macht so irgendwas? Und ich habe mir das lange überlegt, eine Antwort, was könnte ich jetzt da sagen? Und ja, schlussendlich, das Einzige, was mir eingefallen ist, ist for your pleasure, for your viewing pleasure. Und das ist es wahrscheinlich. Also im Idealfall regt es zur Diskussion und engagiert die Leute und ja, gibt ihnen Freude, denke ich.
Also ich wünsche auf alle Fälle viel Glück und auch viel Freude die nächsten 2 Wochen. Und hoffentlich nicht zu viele Schäden an diesem wunderschönen Kunstwerk.
Ja, das hoffe ich auch.
Danke, Brigitte.
Danke dir, Adrian.
So, jetzt bin ich am Strand. Bin jetzt gerade durch den weichen Sand gerannt, außer Atem. Ich steuere jetzt auf die Skulptur zu von Marc Schaller. Er ist in Hamburg geboren, lebte aber schon jetzt die ganze Zeit hier in Australien. Er steht vor mir und ich sage mal Hallo Marc.
Hallo.
So, hier sind wir. Ich bin ganz außer Atem, weil ich jetzt hier am Strand entlang gelaufen bin. Und ich weiß nicht einmal, ob Marc mich versteht. Verstehst du alles?
Ja, mein Verstehen ist, mein Sprechen ist nicht so gut. Poseidon, here he is, and he's barefoot surfing.
Yeah, we're talking about the sculpture now, or your artwork.
Yeah.
Poseidon. It looks stunning, especially against the background, the sea, the open sea. So is that woodwork? What is it?
Yes. He's made of cypress pine. There's a whole lot of cypress pine trees here.
It's quite tall. I would say it's about 5 meters high, I would say, yeah?
Yeah.
And
it weighs about a ton and a half.
Marc, so you were born in Hamburg.
Yeah.
But when did you come?
1962. And I came, I arrived in Australia, 63. My mum, she's Australian, fourth generation, and she was very concerned the Berlin Wall was being erected, and she, well, a lot of people thought at the time that it would continue in the whole of Germany, maybe, you know, the DDR, formerly.
Yes. So you don't speak much German. So did you pick it up from your father, or how did it?
I have an auntie, and I visit Germany, and I lived in Berlin I went there in 1982 when it was annexed, and it was kind of. But I understand that all the younger people were there because they would avoid military service by living in Berlin. So it was a very exciting place, and it had that feeling of being, an island in the middle of kind of communism or Stalinism, I suppose. And then I spent a year in Czechoslovakia. I lived in Prague. So my forebears are actually from Sudetenland.
Back to your name, Schaller. Schaller sounds very, very Swiss, actually, in my ears. But it's not the original Schaller. It's different, isn't it?
Well, it has an umlaut on the A, so it's Schaller. And the German government said that they were going to take... What happened was when I was naturalised, they didn't have a typewriter with an umlaut. Right. So they just spelt it without one, and then they said, well, you've actually got to change it, or we'll just get rid of it, because there's a lot of confusion with the umlaut now, especially if you're travelling, your boarding pass doesn't match your passport. The computer decides that, it's not you, and they said, you'll have trouble with this. And I said, but, the women will no longer be attracted to me if you take away my umlaut. And they said, ha-ha, that is very funny. and I said, the other choice is to go to the Australian government and change my name reinstate the umlaut. And he said, you might end up in Manus Island.
Right. So
there's the story of the umlaut.
And are the women less attracted to you?
I don't talk about my umlaut.
All right. All right. When was that? What year are we talking about?
It was only a few years ago.
Do you still have a German passport?
Yes.
Yeah. Yes. Dual citizen?
Yes.
There we go. You are attractive to women, having two passports. I would love to talk German to you, but our listeners are all bilingual, so that's fine. But if you have a German word to every now and then, just say it. Don't worry.
Okay. Well, in Germany, I would try speaking German, and the Germans would say, please don't practice your bad German.
Okay.
Because their English was perfect, and they would talk about subjugate nouns and pronouns and sentence construction. Anyway.
Okay. All right. If possible, let's do it in German now. Mm-hmm. Back to your sculpture.
Yeah.
Also, ich spreche jetzt Deutsch. Also die Skulptur hat einen ganz prominenten Standort. Also hier mitten im Sandstrand, ein bisschen erhöht. Im Hintergrund ein paar Wellenbrecher, Felsen und das offene Meer. Schöne Wellen, Surf auf der linken Seite. Wie glücklich bist du mit diesem Standort?
Ja.
All right, in English. How happy are you with this spot
here? I'm very happy, and I also have an exhibition on here at the gallery. And I've been doing a kind of... I've been going to Greece, and, I really like the idea of, antiquity or Greek art in particular, because, art is a visual language, and I think the Greeks or the ancient Greeks were very articulate, and this beautiful language... It sort of exists today, but it's been deviated. It goes into all this, whatever they call conceptual art and all this sort of thing. This is kind of a return to classicism in a way. And I think the language of art is something that's it's easy to understand, and it's become very confusing, and it shouldn't be. It should be, something that people can learn and understand instantly. It's a beautiful visual language. It's like music.
Mark Schaller, thank you very much, and I wish you a lot of success for the next coming weeks.
Thank you, Adrian.
Thank you. Jetzt bin ich an einem Ort immer noch am Strand und ich gehe nur ein paar Schritte weiter. So eng aufeinander sind die Skulpturen hier in Lorne. Ich stehe schon vor Kirsten Cumming. Is that right?
Hallo. Hallo. Hallo, Adrian.
Und dein Partner, jetzt geht er weg, Stefan, wir gehen ihm nach. Wir bleiben gleich mal hier stehen. Wir sind auf einer ganz kleinen Anhöhe, überblicken den Sandstrand und das wilde Meer. Und hier steht vor uns deine Skulptur. Ich nenne das gar nicht Skulptur, das ist eine faszinierende Landschaft, die du da in den Sand hineingezaubert hast. Was ist das hier?
Das ist ein Labyrinth. Und das Labyrinth, das ist auch nicht nur zum Angucken, sondern auch zum Laufen. Also man geht von außen durch so Kreise hindurch, bis man in die Mitte kommt. Und der Kreis wendet sich von einer Seite dann wieder zur anderen. Und es dauert eine ganz schöne Zeit, bis man dann in der Mitte ankommt.
Können wir zusammen durchgehen? Oder,
ja, wir
oder?
Können gerne ja? zusammen da durchgehen.
Gehen wir mal da durch, ja. Und jetzt ist Stefan auch wieder da. Hallo Stefan.
Hallo.
Was ist deine Aufgabe hier?
Ah, ich habe Kerstin geholfen.
Geholfen, die... Ja. Moment, wir gehen da zwischen den Felsbrocken runter auf den Sand. Hier ziehe ich mal meine Schuhe aus. Sind wir schön barfuß im Sand.
Hätte ich das nicht geschafft. Das war viel Sand, mussten wir wegschaufeln und es ist sehr weicher Sand. Das heißt, wir brauchten viele, wir mussten immer wieder schaufeln und schaufeln, damit es jetzt so aussieht, wie es jetzt aussieht.
Ich sag mal hier, der Radius von diesem Labyrinth ist 10, 15 Meter?
18 Meter. Und es sind 1, 2, 3, 4, 5 Gänge, also wo man die sich immer wenden.
Interessant ist, wenn man hineingeht, man geht in eine Richtung hinein und dann wendet sich der Kreis. Und zum Schluss weiß man eigentlich nicht mehr, geht man hinein oder geht man hinaus?
Das ist wie das wahre Leben, ja?
Ja,
das wahre Leben.
Okay. Also gehen wir doch mal rein, ja?
Ja.
Ich versuche das noch ein bisschen näher zu beschreiben, also das sind quasi Gänge, die errichtet wurden mit Seitenwänden, die ungefähr einen halben Meter hoch sind auf jeder Seite, markiert mit Algen.
Auf der einen Seite Algen und auf der anderen Seite Gräser und ich weiß nicht, was das sind, von irgendwelchen Pinienbäumen, die Früchte, damit es den Sand ein bisschen auflockert und es so und die bewegen sich im Wind, die sitzen oben drauf auf diesen Sandhügeln.
Das Thema war ja working with what is. Ja. Und wir kamen hierher und fanden eigentlich erstmal nur Sand und Wasser.
Ja. Und hab was Tolles draus gemacht. In der Mitte steht quasi ein Baum, sagen wir mal, also ein dürrer Ast, ja, eingesteckt in den Boden. Das ist Nirvana. Oder?
Ja, es ist
schaffen wir es bis dahin?
Wir schaffen es bis dahin.
Dann gehen wir mal weiter. Nun, Kerstin, ja, du lebst hier in Australien?
Ich lebe in Australien, ja. Ich war für eine Zeit, ich bin in Deutschland aufgewachsen, im Ruhrgebiet. Und dann so mit 27 bin ich nach Australien ausgewandert. Meine Familie ist hier aufgewachsen, meine Kinder. Und dann war ich vor 2 Jahren 6 Jahre lang wieder in Deutschland, um meine Eltern zu besuchen, die dann älter waren. Und jetzt bin ich wieder hier.
Das ist ein bisschen schwierig hier. Du musst nämlich vorwärts gehen und den Kopf nach hinten drehen, damit du sprechen kannst. Aber es ist immer schwierig, wenn man auf der Seelensuche ist. Ich vergleiche dein Objekt quasi mit der Seelensuche. Liege ich da falsch?
Es ist etwas... zu seinem Inneren zu kommen,
ja,
und das hilft. Das ist wahrscheinlich Seelensuche, ja, ja, so zur Ruhe zu kommen.
Ja. Und wie das so ist, wenn man auf der Seelensuche ist im wahren Leben, wird man öfters, viel zu oft gestört, wie zum Beispiel jetzt von mir mit dem Mikrofon in der Hand. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie du vorhin gesagt hast, dass der Kreis sich plötzlich wendet. Wie geht das?
Ja. Jetzt gehen wir die andere Richtung wieder zurück.
Aber eigentlich nicht zurück, es führt zum Center.
Das ist etwas, was man mit dem normalen Verstand kaum fassen kann, ja?
Ja, ich selber bin hin und wieder confused, wenn ich reingehe und ich will raus. Welche Richtung war es jetzt?
Ja.
Aber wie du sagst, es ist wie im richtigen Leben.
Ja. Also man kann auch sagen, wenn man das Gefühl hat, es geht wieder rückwärts, ist dem gar nicht so. Man geht trotzdem vorwärts, ja?
So ist es, ja.
Ich fange jetzt an zu philosophieren. Kerstin, du hast genau das erreicht, was du wolltest.
Ja, das wollte ich. Das wollte ich. Und was auch schön ist, wenn man hochschaut, dann sieht man immer ein anderes Stück Natur, je nachdem, an welchem Platz von dem Kreis wir uns gerade befinden. Entweder sieht man das Meer oder man sieht die Berge oder die Bäume. Und das ist auch, man erlebt es wie neu, an jeder Wendung des Kreises.
Dann kommt noch der Aspekt Verletzlichkeit dazu, weil das ist ziemlich exponiert hier, diese Einrichtung. Also auf dem Sandstrand, ganz dicht nahe am Meer. Heute sind die Wellen extrem hoch. Hast du keine Befürchtungen, dass da die Flut kommt und alles wegwischt?
Das ist, womit ich arbeite, mit dem, was da ist. Und die haben uns gesagt, die Flut kommt nicht so weit, nur einmal alle paar Jahre. Aber es
Wann war es das letzte Mal?
Das weiß ich nicht. Aber es kann Regen sein, es kann der Wind sein. Und wir wollen damit arbeiten, ich möchte gerne damit arbeiten, mit dem, was da ist. Weil das Leben ist ja so. Das Leben, wir müssen mit dem was machen, was auf uns zukommt.
Dann gehen wir jetzt nochmals ein paar Schritte weiter und wieder einmal mehr ändert sich die Richtung. Wir machen eine 360-Grad-Wendung, gehen aber trotzdem noch auf das Zentrum zu. Ist ja eigentlich beruhigend, sowas.
Das ist beruhigend, ja.
Das Schöne ist, was einem das zeigt durchs Tun, dass man, wenn man weitergeht, auch wenn man erstmal denkt, es geht in die falsche Richtung, es führt zum Ziel. Es geht nur ein Weg rein in die Mitte und dann geht der andere Weg auch wieder raus. Und wenn man einfach nur immer seiner Nase folgt, man kommt in die Mitte. Auch wenn es erst so aussieht, als wenn man nicht ankommen könnte.
Aber hier haben wir den Vorteil, dass wir das Ziel ständig vor Augen haben. Also wir sehen ständig, wohin es führt eigentlich. Okay, wir sind jetzt fast da. Ich glaube, ich habe jetzt noch eine weitere 360-Grad-Wendung. Jawohl, hier, jetzt in dem Moment. Und wir können jetzt die Mitte schon fast anfassen mit den Fingern. Kirstin, wenn dann die Leute kommen hier, Tausende nehme ich mal an, die nächsten zwei Wochen, alle werden hier durchmarschieren, hast du da keine Angst, dass da was kaputt geht?
Es kann natürlich immer passieren. Aber dann, ich bin jeden Tag hier unten am Strand und gucke dann, was wieder verändert werden muss. Und ich habe auch keine Angst davor, wenn Dinge auch geändert werden müssen oder repariert werden oder... Das gehört dazu zum Prozess.
Okay, gut, wir sind jetzt fast vor dem Ziel. Ich bin schon ganz aufgeregt, noch wenige Schritte. Und wir sind eben, wie gesagt, im Nirvana. Mal gucken, wie sich das anfühlt. Und doch kurz vor dem Ziel nochmal so eine 45-Grad-Wendung. Oder ist das 90 Grad?
90 Grad.
90 Grad. Und da sind wir in der Mitte.
Ich muss sagen, ich bin das erste Mal den Weg jetzt selber gegangen. Bisher haben wir uns diesen Weg durchgeschaufelt. Also quasi bin ich ihn gegangen, aber ganz, ganz langsam, Stück für Stück, haben wir uns den Weg geschaufelt.
Was mir jetzt noch so spontan in den Sinn kommt, wir sind jetzt hier in der Mitte, wir sind am Ziel, aber die Umgebung, alles um uns herum, ist noch dieselbe.
Für mich ist es wir sind natürlich... Die Umgebung ist die gleiche. Die Frage ist, ob wir gleich geblieben sind. Weil der Prozess, das Laufen, wenn man es alleine macht, es bringt einem zu einer inneren Ruhe. Einfach, weil man muss vorwärts gehen und da sind die Wendungen. Aber irgendwann kommt man am Ziel an und man hat Zeit nachzudenken. Und
was mir noch auffällt, rundherum sind noch Kreise, glatt gestrichen im Sand. Was haben die für eine... Für einen Sinn.
Für mich bedeutet das, dass im Leben sind wir sehr fragmentiert. Wir haben viele Herausforderungen und wir sind mit vielen Menschen. Und das ist sozusagen, es deutet darauf hin. Und dann, wenn man eben da rauskommt und hier in dieses Labyrinth geht, zur Mitte, dass man dann wieder zu sich selber findet.
Schön. Nun, es sind über 40 Künstler und Künstlerinnen hier anwesend, die ihre Kunstobjekte zum Besten geben. Wie ist es so für eine individuelle Künstlerin wie du, wenn man so einem Festival quasi ist und mit anderen zusammen, ich weiß nicht, ob ich das zusammen gemacht habe, aber wie ist so das Empfinden? Ist es eine Bereicherung oder eine Herausforderung, mit anderen Künstlern Kopf an Kopf auszustellen?
Es ist auf jeden Fall eine Bereicherung, auch zu sehen, wie verschiedene Künstler, womit sie arbeiten und wie lange deren Prozess dauert, auch beim Aufbauen. Und es ist schön, sich gegenseitig kennenzulernen. Und man ist natürlich immer mit seiner eigenen, ich bin immer natürlich auch herausgefordert zu gucken, bin ich gut genug? Passe ich überhaupt hier rein? Und Das kommt immer als Frage in mir hoch. Aber ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem, was entstanden ist. Und ja, ich kann jetzt loslassen und sagen, das ist es.
Super. Morgen beginnt ja die Ausstellung und da werden noch einige Leute dann auf Seelensuche gehen. Und du kannst dich ja eigentlich glücklich schätzen, weil du, also ich habe jetzt das Erlebnis gemacht, mir wurde es bewusster, dass man, wenn man auch denkt, es geht rückwärts, es geht doch immer vorwärts. Und diese Erfahrungen, hoffe ich, werden viele Menschen machen, dank dir.
Das wäre eine Riesenfreude für mich, wenn das passieren könnte.
Leider müssen wir jetzt das Zentrum verlassen und da gibt es einen direkten Weg hinaus. Da müssen wir jetzt also nicht mehr rundherum gehen. Okay. Kerstin, besten Dank. Ich wünsche viel Erfolg mit deiner Installation.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Adrian. Es war eine Freude.
Stefan, besten Dank.
Dankeschön von meiner Seite ebenso, Adrian.
Und jetzt noch ein letztes Wort mit der Schöpferin dieser Ausstellung oder der Curator, Lara Nichols. Lara, are you proud?
Must be. I'm very pleased. I'm very proud of the artists, actually, because they've all just put in so much work and, you know, brain power and actual physical work to creating some incredible pieces. So I'm just really delighted. I think there's a great energy in the town at the moment with all these artists who have come from all corners of the globe, including Germany, to exhibit remarkable work.
And Austria and Switzerland.
That's right. We can't forget Austria and Switzerland.
Was that on purpose or is it just coincidence that they're so represented so heavily?
It was a bit of a happy accident, really, but I think it shows something interesting about Australia, and that is there's quite a strong, vibrant German population in Australia, which I hadn't considered so much before, and particularly so in the arts. I think it tends to get lost in the fact that the arts is a very universal sort of language, I suppose. But, you know, when we dug down into the catalogue, we realised a lot of artists with German heritage.
Lara Nichols, thank you very much and I wish you great success.
Thank you very much, Adrian. It's been great being part of the SBS broadcast.
Lust auf mehr? Abonnieren Sie unsere Podcasts bei iTunes.